Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigtext haben wir heute vorgeschlagen 2. Mose 16, die Verse 2, 3, 11 bis 18. Man könnte sagen, passt eigentlich gut zu Erntedankfest, ist heute nicht, aber danken schadet nie. Darum also dieser Text für heute. Wir lesen, und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch den Herrn, des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist aber, was der Herr geboten hat, ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Amen. Liebe Gemeinde, wir sehen an dieser Stelle, die Bibel ist sehr menschlich. Da wird nicht von irgendwelchen Leuten berichtet, die irgendwie ein paar Meter über den Erdboden schweben und immer alles ist Paletti, sondern da wird von Menschen berichtet, die sind wie wir, ganz ähnlich. Wir sehen es hier am Beispiel des Volkes Israel. Gott hatte sie befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Er hatte sie gerettet vor den Ägyptern. Viele kennen die Geschichte, wo sie dann durch das Meer gezogen sind, wo sie erst dachten, nicht am Rande des Meeres, was machen wir? Vor uns das Meer, ist der Tod, hinter uns die Ägypter, ist auch der Tod. Und Gott hat sie durchgeführt. Und sie hatten so viel Grund zum Danken und Gott zu loben. Und nun sind sie in der Wüste und was tun sie? Sie murrten, steht hier in unserem Text. Übrigens kommt das hebräische Wort für murren nur in diesen Geschichten in der Wüstenwanderung vor. Also insofern war das nicht nur so ein bisschen Unwohlsein, sondern so richtig kräftiges Murren. Also geht gar nicht. Und wir? Murren wir auch manchmal oder immer wieder? Geht es uns vielleicht auch so wie den Israeliten? Dass wir eigentlich ganz viel Grund haben zu danken, dass Gott uns ganz viel geschenkt hat. Und was tun wir? Wir murren. Wir sind unzufrieden und sagen, das fehlt mir noch und das könnte besser sein und überhaupt, und wenn das noch passiert. Ich will nicht verschweigen, dass es auch bei uns Menschen gibt, die wirklich ganz schlecht dran sind. Und wir wollen das nicht kleinreden. Und wir haben auch die Probleme in unserer Welt, wo wir an vielen Stellen hilflos sind und nicht wissen, wie geht es weiter. Aber trotzdem, wir haben es in der Begrüßung auch schon gehört, trotzdem, wenn wir so in die Welt gucken, geht es uns insgesamt doch sehr, sehr gut. Wir sahen das Volk Israel und so können wir mal in die Geschichte unseres Volkes schauen, obwohl wir das natürlich nicht in eins setzen können. Aber wie war das in Deutschland? Viele Jahrzehnte her. Nach dem Zweiten Weltkrieg, große Not in Deutschland, der Weltkrieg sowieso. Und dann ging es auf einmal wieder sehr gut. Man sprach vom Wirtschaftswunder. Dann 1989, der Fall der Mauer, in diesem Jahr 35 Jahre her. Die Wiedervereinigung. Man könnte sagen, eigentlich müssten die Deutschen eines der glücklichsten Völker der Erde sein. Auch wenn sie bei der EM dann doch rausgeflogen sind. Aber ich habe den Eindruck, es ist oft das Gegenteil der Fall. Wir haben eine ausgesprochene Gabe, immer erst das Negative zu sehen. Dabei schauen viele mit bewundernden Augen hier in unser Land. Sonst würden sich ja nicht so viele Geflüchtete ausgerechnet nach Deutschland kommen wollen. Und was sagen wir? Ach, was ist alles so schwer? Ich fand ein interessantes Zitat des letzten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière, der mal die Situation in Ostdeutschland sich anschaute. Und da wurde gefragt, ist den Ostdeutschen die Freiheit vielleicht zu anstrengend? Seine Antwort, und das ist interessant jetzt, dass er genau auf unseren Text eingeht, seine Antwort, denken Sie an Mose. Als er sein Volk Israel aus der Gefangenschaft führt, will es auf halbem Wege umkehren. Die Leute fragten Mose, warum hast du das angetan? In der Gefangenschaft hatten wir immer zu essen und ein Dach über dem Kopf. Das ist die Situation in Ostdeutschland heute. Das war damals Lothar de Maizière. Also mein Eindruck, so weit entfernt sind wir als Deutsche gar nicht von dem Volk Israel damals. Diese gleiche Haltung, wir haben viel Gutes erlebt, aber Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit, das ist so typisch, die verbindet sich mit einem wehmütigen Blick zurück. Wie ist bei den Israeliten? Sie sehnen sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens, nach dem Brot, was sie dort essen konnten. Sie wünschen sich, nach Ägypten zurückzugehen. Das war doch was damals. Und was da sonst so war, ist völlig vergessen. Vergessen die Sklaverei, vergessen die Schläge der Aufseher, vergessen das Schuften, das immer schlimmer wurde, vergessen der Pharao, der sein Volk nicht in die, das Volk nicht in die Freiheit entlassen wollte. So ist das. Oft mit dem verklärenden Blick zurück. Man denkt, früher war alles besser, und sieht die Probleme, die es damals gab, nicht mehr. Man könnte fragen, kann man das vielleicht auch übertragen auf eine Gemeinde, auf eine Kirche? Dass es da auch so ein Murren gibt und dieser Gedanke, früher war alles besser. Die Fleischtöpfe Ägyptens, das sind dann vielleicht die Zeiten, wo es noch reichlich Kirchensteuereinnahmen gab, wo es keine Probleme gab, Pfarrstellen zu besetzen. Und heute? Alles schwierig. Menschen sind unzufrieden. Sie murren. Damals die Israeliten und wir heute. Und was sagt Gott dazu? Gott hätte allen Grund gehabt zu sagen, also liebe Leute, jetzt habe ich euch so viel geschenkt und wenn ihr jetzt immer noch murrt, kann ich euch auch nicht helfen. Euer Problem. Geht halt zurück nach Ägypten, seht zu, wie ihr da klarkommt. Und das Großartige ist, was wir sehen in unserem Text, das tut Gott nicht. Im Gegenteil, wir erfahren, dass er sogar noch sein Volk neu beschenkt, Verse 11 bis 18. Obwohl sie so murrten, obwohl sie ihm so wenig vertrauten, hat er ihnen doch wieder etwas geschenkt. Und das können wir auch sehen. Obwohl wir oft so unzufrieden sind, beschenkt er uns trotzdem, damit wir aufhören zu murren oder um es in einem moderneren Wort zu sagen, damit wir nicht ständig rumjammern. Und das soll auch das Thema sein für heute. Hör auf zu jammern. Und Gott möchte uns heute Mut machen, neu zufrieden zu sein. Drei Dinge dazu. Das erste, schau auf das, was Gott dir schenkt. Bitte mal melden. Wer hat heute Morgen schon gefrühstückt? Ich ja. Oh, ich glaube, die allergrößte Mehrheit. Ist das nicht ein großes Geschenk, dass wir jeden Tag etwas zu essen haben? Wir haben schon gehört, auch bei der Kinderferienwoche gab es jeden Tag wunderbares Essen. Also schön, dass wir so ein Catering-Team haben. Ich war am Mittwoch dabei und da gab es Burger, besonderer Höhepunkt jedes Jahr. Es wurde übrigens für mich sogar ein extra Burger ohne Salat zubereitet. Also was für ein Service. Auch die Israeliten hat Gott beschenkt. Gott hatte gehört, sie sehnten sich nach Fleisch und Brot und sie bekamen Wachteln und Manna. Gott hatte ihnen das gegeben, hat das ihren Wunsch erfüllt. So groß ist Gott, so gut ist Gott, dass er sogar diese murrenden, unzufriedenen Leute doch noch beschenkt. Und auch wir sind so beschenkt von Gott. Nicht nur Wachtel und Manna. Müssen wir nur mal uns vorstellen, Seelbach, Dorni, was gibt's da alles? Überleg mal, was ist dein Lieblingsessen? Vielleicht, was gibt's heute Mittag? Man darf heute jetzt mal ganz offiziell ans Mittagessen denken. Sonst heißt es ja immer, denk während der Predigt nicht ans Mittagessen. Heute darfst du mal ans Mittagessen denken. Und dann stell dir vor, was es Schönes gibt und sage, das ist ein Geschenk Gottes. Daran möchte ich mich ganz besonders freuen. Jetzt sagt vielleicht einer, ja, das kann man ja nicht vergleichen. Die Wachteln, das Manna, das war ja so ein richtiges Wunder. Wenn wir was essen, dann ist das doch gar kein Wunder. Das ist doch ganz normal. Wir wissen, das ist irgendwo produziert worden, geerntet worden, verarbeitet worden, in die Geschäfte geliefert worden, wir haben es gekauft und so weiter. Natürlich, jeder Vergleich hinkt. Aber ganz so weit entfernt, wie wir denken, ist es vielleicht doch nicht. Die Israeliten waren ja damals auf der Sinai-Halbinsel und dass es große Wachtelschwärme gab, kann man auf der Sinai-Halbinsel bis heute beobachten. Eventuell, das ist nicht sicher, aber eventuell kann man auch das Manna mit natürlichen Vorgängen zumindest in Verbindung bringen. Es gibt auf der Sinai-Halbinsel Insekten, die ein Sekret auf den Blättern der Tamariskenpflanzen hinterlassen. Und das könnte auch in diese Richtung weisen. Wir sehen, Gott kann auch natürliche Vorgänge gebrauchen, um seine Leute zu beschenken. Natürlich ist das auch ein Wunder. Also nicht, dass einer sagt, der Pfarrer hat das Wunder hier weg erklärt. Nein, es ist natürlich ein Wunder. Ein Wunder auch, dass das so plötzlich auftritt. Alles zusammen. Aber eben auch die natürlichen Dinge können Wunder Gottes sein. Also, warum nicht heute Mittag beim Mittagessen ganz bewusst danken, Herr, du beschenkst mich so groß. Und es ist ja auch nicht nur das Essen. So vieles andere schenkt der Herr mir. Persönlich, mit unseren Freunden, in den Familien, auch in der Gemeinde. Entscheidend ist eben unsere Einstellung. Dass wir nicht auf das schauen, was wir alles nicht haben. Ja, es gibt immer irgendwas, was wir nicht haben, sondern dass wir auf das schauen, was wir haben. Und dass wir Gott danken. Dass wir nicht meinen, habe ich ja selber verdient, ich habe ja dafür gearbeitet, mag ja alles sein, aber der Herr schenkt mir doch auch die Kraft, etwas zu tun. Er ist es, der alles gibt. Wie heißt es hier in unserem Text, Vers 12? Ihr sollt inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. Das heißt, an dem, was Gott schenkt, sollen wir begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, es ist alles von Gott. Er ist da, er lebt, er liebt uns. Und mit dieser Frage können wir durch den Tag gehen, vielleicht auch durch die neue Woche gehen, immer wieder überlegen, um es in der Sprache hier und unseres Textes zu sagen, werde ich mir bei allem inne, dass Gott der Herr ist? Denke ich immer an ihn? Danke ich ihm immer. Sehe ich, dass alles sein Geschenk ist. Und dann können wir nur staunen. Staunen, wie reich er uns beschenkt. Und wir selber haben auch was davon. Dann brauchen wir nämlich viel weniger zu jammern, sind viel zufriedener und können merken, was haben wir für einen großen Gott. Ein zweites, was damit zusammenhängt. Sei zufrieden mit dem, was Gott dir gibt. Wie oft sind wir unzufrieden? Oft dann, wenn wir meinen, ja, ein anderer, der hat mehr als ich, oder hat irgendwas, was ich auch gerne hätte. Das geben wir ja ungern zu, nicht? Das bewegt sich mehr so in Gedanken, aber dass es das ja gibt. Also so ein Haus hätte ich ja auch gerne, oder dieses Auto, oder dieses Smartphone, oder was auch immer. Und da kommen wir uns zurückgesetzt vor. Wie war das bei den Israeliten hier in der Wüste? In Vers 17 erfahren wir auch, dass nicht alle das Gleiche hatten. Der eine hatte viel, der andere wenig. Aber jeder hatte das, was er brauchte. Nun war das damals so, dass die, die mehr hatten, hatten auch mehr Esser. Und die, die weniger hatten, hatten weniger Esser. Das ging ja je nachdem, wie viele Leute da zusammen waren. Nun könnte man sagen, ja, aber das ist heute ja anders. Heute gibt es vielleicht ein Ehepaar, das wohnt in einem großen Haus ohne Kinder und eine Familie mit drei Kindern wohnt in einer kleinen Wohnung. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube trotzdem, wir können sagen, dass wir das haben, was wir brauchen. Wir müssen nicht verhungern. Gott erhält uns am Leben. Und man könnte ja auch mal anders fragen, geht es uns eigentlich immer besser, wenn wir mehr haben als andere? Mein Eindruck ist, mehr haben ist gar nicht immer ein Vorteil. Denn je mehr einer hat, desto mehr Arbeit hat er auch mit dem, was er hat. Je mehr einer hat, desto mehr Ängste hat er vielleicht auch, dass er irgendwas verliert. Und je mehr einer hat, desto schwieriger ist es, mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Denn wer mehr hat, der will auch noch mehr haben. Also insofern ist es gar nicht unbedingt ein Grund zum Neid, wenn einer mehr hat. Wie wäre es, stattdessen zufrieden zu sein und zu sagen, danke Herr, dass du mir das gibst, was ich brauche. Zufrieden zu sein und zu sagen, Herr, ich glaube, dass das gut ist, was ich habe und dass ich gar nicht mehr brauche. Ein schöner Spruch dazu. Glücklich ist nicht der, der alles bekommt, was er will, sondern der, der nicht mehr will, als er bekommt. Nochmal, glücklich ist nicht der, der alles bekommt, was er will, sondern der nicht mehr will, als er bekommt. Und so kann die Geschichte vom Manna in der Wüste uns helfen, zufrieden zu sein. Nicht zu jammern über das, was wir meinen, noch brauchen zu müssen. Wir haben gehört, bei der Kinderferienwoche war auch dieser schöne Text dran, wo Jesus die Kinder sozusagen als Vorbild uns zeigt und sagt, ja, glaube so wie ein Kind. Und das erlebe ich bei Kindern auch, dass Kinder sich über kleine Dinge richtig freuen können. Dass sie auch über kleine Dinge zufrieden sein können. Was für ein Vorbild auch für uns. Nun könnte man fragen, ja, stimmt das denn wirklich, dass Gott allen Menschen das gibt, was sie brauchen? Es gibt doch so viele Menschen, die hungern auf dieser Welt. Wie kann Gott das zulassen? Ich möchte die Frage mal umdrehen. Wie können wir Menschen das eigentlich zulassen? Das Problem ist ja, wir teilen zu wenig. Einige, und da gehören die allermeisten in Deutschland dazu, haben eigentlich viel mehr, als sie brauchen. Und das fehlt dann den anderen. Und darum kann es gut sein, auch sich bewusst zu beschränken, zu teilen. In unserem Text steht in Vers 16 ausdrücklich, dass Gott etwas geboten hat. Was hat er geboten? Nämlich, dass jeder so viel sammeln soll, wie er zum Essen braucht. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Also, dass wir nicht einfach Besitz und Reichtum anhäufen, ohne an die zu denken, die wenig zum Leben haben, zu wenig zum Leben haben. Und ich frage, kann das nicht ein Ausdruck innerer Freiheit zu sein, zu sagen, ich brauche das gar nicht? Geht es mir dann vielleicht sogar viel besser, als wenn ich immer dem und dem hinterherjage? Und wenn wir das tun, können auch hungernde Menschen erfahren, Gott schenkt genug für alle. Und für uns selbst? Ist das Teilen wieder eine hervorragende Hilfe, zufrieden zu sein. Ich sage manchmal, ist das nicht ein Privileg, dass ich etwas abgeben kann? Ein drittes und letztes, denk an Jesus. Wir haben es in der Lesung gehört, das Manna kommt nicht nur im Alten Testament vor, sondern auch im Neuen. Dann nicht als Speisung eines Volkes in der Wüste, obwohl es auch da im Zusammenhang mit einem Speisungswunder ist, in Johannes 6, wir haben einige Verse in der Lesung gehört aus diesem Kapitel. Und Jesus redete auch über das Manna und spricht über das Manna aber im übertragenen Sinne, im geistlichen Sinne. Er bezeichnet sich selbst als Brot des Lebens. Was heißt das für uns? Wir verstehen die Geschichte vom Manna in der Wüste ja zu klein oder zu wenig, wenn wir sie nur in Anführungszeichen äußerlich verstehen und sagen, wie schön, dass wir äußerlich so viel haben. Das ist gut, habe ich ja einiges so gesagt. Aber letztlich, um sie richtig zu verstehen, müssen wir sie auch geistlich verstehen und erkennen, dass Manna in der Wüste, es ist ein Zeichen für Jesus. So wie die Israeliten in der Wüste durch das Manna satt geworden sind, können wir sozusagen durch Jesus satt werden. Es gibt ja nicht nur einen Hunger des Magens. Es gibt auch einen Hunger der Seele. Es gibt den Hunger nach Liebe. Und gerade in unserer heutigen Situation, den Hunger nach Frieden. Dieser Hunger kann gestillt werden durch Jesus. Er liebt sie, er liebt dich. Auch wenn du Fehler gemacht hast. Auch wenn du merkst, du hast Schwächen. Ich habe sie auch. Er ist ans Kreuz gegangen, um uns zu vergeben. Und auch dieser Hunger nach Frieden kann gestillt werden. Ja, äußerlich geht vieles drunter und drüber in dieser Welt, aber trotzdem, durch Jesus kann ich einen inneren Frieden haben, eine Gelassenheit, dass ich sage, Herr, ich lege mein Leben in deine Hand und ich vertraue darauf, du führst mich, du bewahrst mich, du hältst mich fest und eines Tages machst du es gut. Wir hörten das in diesem Jahr in der Kinderferienwoche, wie der Zirkus Zapzarab dabei war. Darum mal ein Beispiel aus dem Zirkus. Ein Hochseilartist, der hat ein Netz, was ihn auffängt, wenn er vom Seil fällt. Und so ist Jesus sozusagen das Netz, das uns auffängt, wenn wir im Leben fallen. Und darum können wir mit ihm ganz ruhig sein. Ja, auch in dem, was in der Zukunft kommt, was in dieser Woche kommt, wo du vielleicht Angst hast, sag, was kommt da? Jesus fängt dich auf, auch wenn es zum Schlimmsten kommt. Und auch über dieses Leben hinaus. Jesus schenkt auch ewiges Leben. Er sagt das hier in Johannes 6, dass der von ihm ist, ewiges Leben hat. Wer mit ihm lebt, wer an ihn glaubt, wird leben für immer. Das Manna in der Wüste, es war eine vorläufige Sättigung. Die Leute hatten irgendwann wieder Hunger. Musste neues Manna kommen. Jesus aber bringt eine ewige Sättigung. Wir feiern etwa einmal im Monat das Abendmahl. Wir hatten es am letzten Sonntag. Das Abendmahl kann sozusagen ein Zeichen dafür sein. Ein Zeichen dafür, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Das heißt nicht, dass jeder, der zum Abendmahl geht, nun automatisch ewiges Leben hat. Also nicht so im Sinne einer Medizin, ich schluck die Pille und dann geht es wieder gut. Aber es ist ein Zeichen, eine Gelegenheit, wo wir durch den Heiligen Geist Jesus als Brot des Lebens erfahren können. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, mit ihm leben, an ihn glauben, dann gilt das. Und ich kann spüren, er stillt meinen Hunger nach Leben, jetzt und für immer. Und darum bezeichnet sich Jesus als Brot des Lebens. Und das Manna, oder übertragen, alles, was wir so geschenkt bekommen, ist ein Zeichen für ihn. Und so kann alles, was wir so erleben, was uns auch an Guten begegnet, es kann uns ein Zeichen sein für die Liebe von Jesus. Übrigens ist das auch das Wichtigste in der Gemeinde. Nicht wie viele Kirchensteuern fließen, nicht welche Personen da sind oder wie, ob die Hütte voll ist. Das Entscheidende ist, dass wir die Gegenwart von Jesus erfahren, dass er da ist. Man könnte sagen, alles, was wir an Gutem erleben, ist wie so ein Gutschein. Ein Gutschein, wo drauf steht, Gutschein für das ewige Leben. Und diesen Gutschein müssen wir einlösen. Gutscheine, die sind immer so 3 Jahre haltbar, aber wenn man den also zu spät einlöst, ist schlecht. Und so ist es auch wichtig, dass wir jetzt sagen, ich löse sozusagen meinen Gutschein ein. Und wie geht das? Ich nehme das, was Gott mir schenkt, nicht als selbstverständlich. Ich jammere nicht den ganzen Tag, sondern ich sage, es ist alles sein Geschenk. Auch in schweren Zeiten beschenkt er mich. Ich bin zufrieden mit dem, was er mir gibt. Und ich sehe alles als ein Zeichen für Jesus. Und ich glaube an diesen Jesus, der das Brot des Lebens ist. Jesus sagt es hier in Johannes 6, gleich nachdem er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und so kannst du zufrieden sein, gelassen sein, geborgen sein durch Jesus. Vertraue dich ihm neu an. Und dann können wir leben. Leben aus dieser Freude, aus der Fülle, aus dem, was er mir schenkt. Und können Abschied nehmen von der Jammerkultur. Möchtest du in dieser Freude, in dieser Zufriedenheit leben? Lass uns beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns so viel gibst. Hilf, dass wir das erkennen, dass wir nicht nur auf das schauen, was negativ ist, dass wir zufrieden sind und dass wir an dich, Jesus, glauben, denn du bist das Brot des Lebens. Amen.
Lass uns gemeinsam für Bitte halten und ich bitte, wer kann dazu, aufzustehen. Herr, Dank sagen wollen wir dir. Dank sagen für die Dinge, die wir im Alltag aus deiner Hand bekommen, Herr. Du versorgst uns reichlich. Wir wollen dich ganz herzlich bitten, schenke du uns ein freies und freigiebiges Herz, dass wir an unsere Nächsten denken, an ihn, ja, dein und deine Dinge, die du uns schenkst, Herr, weitergeben können, dass wir ein freimütiges Herz haben, dass wir Nächstenliebe üben können und dass du uns ganz nah bist, Herr, dass du uns auch die Kraft dazu gibst und dass wir teilen lernen. Herr, du siehst uns auch, die wir vielleicht ja Not haben, Leid haben, Schmerzen haben, die Menschen in unserer Umgebung, an die wir denken, denen es nicht gut geht. Du siehst auch diejenigen, die sie pflegen, die sich um sie kümmern, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, aber auch zu Hause. Wir wollen dich um all die bitten, Herr, schenke ihnen Kraft, gute Begleiter zu sein und für einen jeden, der Leid trägt, dass du ihm Hoffnung schenkst, dass du ihm ja in deiner Hand trägst. Hey, wir wollen dir auch Dank sagen für die Möglichkeiten, die du uns schenkst, hier mit Kindern, Jugendlichen, Familien und allen Menschen um uns herum in Kontakt zu kommen. Hey, du siehst die Projekte, die anstehen jetzt in den Sommerferien, auch die Kinderferienwoche, die gewesen ist. Hey, wir wollen dich ganz herzlich bitten, schenke, ja, dass du das, was ausgesät wird, einfach in den Herzen der Kinder und allen, die dabei sind, einfach groß werden lässt. Hey, du siehst die Freizeiten, die anstehen, auch vom Zeferd im Seelbach. Sei du einfach dabei, halte du deine Hand schützend und segnend über einen jeden, der sich einbringt und über all die Teilnehmenden, die mit unterwegs sind, dass sie ja reichlich erfüllt werden von der Gemeinschaft untereinander, ganz besonders in der Gemeinschaft mit dir. Herr, so wollen wir dich auch bitten, für all die Menschen, denen es ja in Kriegsgebieten, in Konfliktregionen einfach nicht gut geht, die Angst haben, die Leid haben, wollen dich bitten für alle Christen in Verfolgung, dass du bei ihnen bist, Herr, dass du deine Hand über sie hältst und dass du allen Mächtigen, die die Möglichkeit dazu haben, schenkst, ja, dass Leid und Kummer enden können und dass Glaube frei gelebt werden kann. Herr, du siehst auch an jeden von uns, was in der kommenden Zeit ansteht, sei es Urlaub, sei es Erholungstage, auch zu Hause oder auch nur kurze Ausflüge. Wir wollen dich einfach bitten, schenke, dass du uns Erholung schenkst, dass du ja schenkst, dass wir in deiner Hand geborgen sind und dass wir das an jedem Tag, an jedem Ort aufs Neue erfahren können. Ja, und all die Dinge, die wir sonst noch auf dem Herzen haben, beten wir gemeinsam in dem Gebet, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.